Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Wellness Podcast, Staffel Nummer 1, Human Against Cyber, Episode Nummer 9. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva. Die 9 kam jetzt schwer rüber, oder?
Ja. Ich musste überlegen, warte, wie vielte Folge ist das jetzt nochmal? Heute wollen wir sprechen über das Thema E-Autos. Es hat lange gedauert. Ich habe meinen Führerschein.
Glückwunsch nochmal.
Und ich musste.
Eine leise Warnung an die Autofahrer in Hamburg auf jeden Fall. Ja.
Ich habe das von so vielen Menschen gehört, das ist so gemein. Ich musste 45 Jahre alt werden, um meinen Führerschein endlich machen zu wollen. Eine Geschichte für sich, viele Aversionen, egal, es ist soweit. Ich habe einen Führerschein und damit verbunden auch die Frage, was für ein Auto schaffe ich mir an? Und was haben Autos mit Cyber Wellness zu tun? E-Autos sind groß im Kommen oder was heißt, die sind da. Punkt. Und ihr habt ja vielleicht auch mitbekommen, dass viele Automobilhersteller auch ausgerufen haben, so wir sind nicht mehr zwingend länger ein Autobauer, sondern Software-Companies. Und ja, wie hätte es anders sein sollen? Wir digitalisieren jetzt auch das Autofahren. Und das bedeutet Gefahr. Und Nermin, ich muss dich sofort ausquetschen. Mich treibt schon von Anfang an, ich habe immer eine Horrorvorstellung, ja. Ich als Normalo in dem Schuh. E-Auto, ich fahre mit meinem Auto in einen See. Ein Auto ist kurz vorm Untergehen und früher das Auto hatte eine Kurbel für mein Fenster und es war klar, ich kann zumindest vielleicht noch durch meine körperliche Kraft oder was auch immer wenigstens das Fenster runterkurbeln oder was auch immer. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, da war ich in Dubai und da war ja das Unwetter des Lebens. Und in Dubai fahren fast alle Teslas oder sehr, sehr viele Teslas, viele E-Autos. Und die sind alle verreckt, alle verkackt. Also da war jetzt Gott sei Dank dann das Wasser nicht so hoch, dass man sich noch hätte aus seinem Auto retten müssen. Aber da fällt ja die Technik aus dann. Also mein elektronisches Environment funktioniert nicht mehr. Und allein deshalb, ich habe total krank, ja, aber ich denke immer, wenn ich mir jetzt mein erstes Auto kaufe, was soll eine Fensterkurbel haben, falls ich mal versehentlich in den See fahre oder irgendwo im Wasser lande, in einer Überschwemmung, dass mir das Angst macht. Also ist das real? Ist das surreal? Gibt es da Mechanismen? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es unheimlich, dass da Türen öffnen. Tesla auch, das ist so ein Knopf. Ich habe nicht mehr, also das ist so, geht das auf oder nicht? Dann denke ich immer, scheiße, wenn das ausfällt, das ist doch voll gefährlich. Was sagst du?
Das muss ja gar kein E-Auto sein. Ich glaube, es ist so diese elektrischen Fensterheber ohne Kurbel sind jetzt, glaube ich, so eigentlich in jedem Auto schon gang und gäbe. Muss ja nicht mal ein kleines E-Auto sein. Also von daher, wie gesagt, betrifft das jedes Auto. Die Elektro-E-Autos natürlich im Speziellen, wobei du im E-Auto unter Wasser durchaus auch andere Problematiken hast, als nur das Fenster. Rein durch wieder diese Strommenge, die in dem Auto drin ist. Die Strom und Wasser sind jetzt nicht so der beste aller Freunde. Aber ist ein Szenario, das kann natürlich durchaus passieren, aber wieder ist jetzt nichts, was speziell fürs E-Auto angeht. In manche Autos haben tatsächlich ja auch so Sensorik verbaut, dass wenn tatsächlich eine gewisse Wassermenge irgendwie in Tür in ähnlich sind, dass im Grunde genommen da schon mal so diese erste Notöffnung schon mal passiert, solange zumindest noch irgendwie Elektrik funktioniert. Ansonsten, was die wenigsten von wissen, du solltest schnell handeln. Wenn du quasi schon unter Wasser bist und diesen Wasserdruck an den Scheiben hast, dann wird es schwieriger, irgendwas sogar zu kurbeln. Das soll ja tatsächlich sehr schwer möglich sein. Und es soll ja einen Trick geben, ich habe das immer wieder gesehen. Man kann ja eben den Gurt, diesen Metallteil vom Verschluss, ja nutzen, um die Fensterscheibe von innen einzuschlagen. Das ist etwas, was man tatsächlich irgendwie üben kann. Beim ADAC gibt es solche Kurse, die man machen könnte, wie man das tatsächlich schafft, diese Sollbruchstellen an Fenstern zu finden, wie man sowas halt macht. Und es gibt ja diese Notfall-Auto, Glas, ein Schläger, den man irgendwo auch bei günstig bei irgendwelchen Versandhändlern kaufen kann, die einfach so gewissen Druckpunkte auf gewissen Stellen machen, wo man halt solche Scheiben, ist ja Sicherheitsglas, das heißt, das zerbirst ja nicht in Einzelteile, aber es zumindest verliert seine Stabilität, so dass man es dann irgendwie mit Füßen und Händen nochmal irgendwie wegdrücken kann.
Also eigentlich braucht aber, das jeder. Wieso? Ja, also ich muss das mal klären, warum wir das nicht im Auto haben.
Ja, das ist ja genau so der Punkt. Aber man hat es ja irgendwie im Auto, indem man quasi den Sicherheitsgurt, den Metallteil für sowas halt nutzen kann. Okay. Aber das ist etwas, wie in allen Bereichen des Lebens, etwas, was man vorher mal gemacht werden muss, um diese Selbstsicherheit zu haben, um es in so einem Notfall auch wirklich nutzen zu können. Weil irgendwie einfach nur sinnlos darauf eindreschen und Panik verursachen, ist natürlich kontraproduktiv in so einem Fall. Aber ja, vielleicht mal ein Fahrsicherheitstraining machen und sowas einfach mal mit praktizieren oder mit der örtlichen Feuerwehr sprechen. Die Freiwilligen Feuerwehr helfen da tatsächlich gerne auch mit Informationen weiter, wie man in solchen Situationen tatsächlich handeln sollte.
Okay, da habe ich noch eine Frage. Also, ich als Fahranfänger denke, cool, E-Auto, viel automatisiert, ja, diese Infotainment-Systeme oder wie es heißt. Und kann Steuerung Hilfe kriegen, Bremsenhilfe, Beschleunigung, Tempomat, selbst bei der Lenkung, ja, diese ganzen Assistenten. Für mich bedeutet das ja, dass dahinter eben ein System eben liegen muss, was ja die Möglichkeit wahrscheinlich eröffnet, dass irgendein Externer das fernsteuern könnte auch. Es wird ja gesteuert automatisch, also gibt es bestimmten Eintrittstor oder hoffentlich nicht, aber bestimmt gibt es doch, dass dann im Zweifel irgendein Böser, der sagt so, die Pfleger, die sollen mal aus dem Weg geräumt werden, wenn ich mir jetzt so ein Auto kaufe.
Eva, was hast du getan, dass jemand das buchstäblich auf dich aussetzen muss?
Nichts, aber einfach nur so als Beispiel, dann ist das ja auch das, ein potenzielles Risiko plötzlich, oder? Dass jemand anderes mein Auto steuert, oder geht das nicht? Also gibt's da Erfahrungswerte oder wie läuft das?
Ja, es ist nichts, was irgendwie groß skaliert, aber es ist immer wieder auch in den Medien drin, dass sowas halt machbar ist, dass Leute auch tatsächlich auf dieses Risiko hinweisen. Und diese IT-Schutz vom Auto ist jetzt kein neues Thema. Das wird ja immer wieder thematisiert, immer wieder gezeigt. Aber es ist so ein bisschen wie mit den Smartphones. Die werden entwickelt einfach, um es für den Benutzer freundlicher zu machen, um es einfacher zu machen. Und wir tendenziell wissen wir alle, dass gerade in dem Bereich Automotive ja alles in Richtung autonomes Fahren geht.
Stimmt.
Ich glaube, so die Generation, wie wir es jetzt irgendwie sind, die tut sich da vielleicht tatsächlich noch ein bisschen schwer. Ich glaube, wahrscheinlich meine Kinder werden selber gar nicht fahren müssen, weil wahrscheinlich bis dahin das irgendwie so eine Serienreife halt irgendwie erreicht hat.
Da muss ich ganz kurz, ich habe einen, da bin ich entspannter tatsächlich, weil, also zumindest was Stadtverkehr angeht, ich habe nämlich das Glück gehabt, in einer Zugfahrt, da lernt man ja immer interessante Menschen kennen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der maßgeblich an der Entwicklung von autonomem Fahren beteiligt ist. Ne? Wir haben uns unterhalten und ich habe ihn dann ganz offen gefragt. Ich meinte, wie ist denn das eigentlich? Also würdest du dich in ein Fahrzeug setzen, also welches autonom fährt, in der Stadt? Und dann guckte der mich an und meinte, Eva, das ist Minimum 20 noch länger Jahre weg, weil der Stadtverkehr ist für dieses autonome Fahren ein irres Problem durch die Dynamik, durch die ständige Veränderung, Baustelle. Es ist nichts, was bisher und auch, wie er sagt, auch langfristig sicher abbildbar wäre, dass es ganz autonom gefahren wird, und hat aber gesagt, dass aber alles, was Autobahnverkehr angeht, das kommt noch viel schneller, also Stichwort LKW und diese Geschichten, dass du da nicht selber fährst, dass das sehr, sehr, sehr schnell kommen wird und auch sehr wahrscheinlich ist und man dann mit so Checkpoints arbeitet, aber ab dem Moment, wo es halt auch dieses LKW-Fahrzeug quasi an seinem Checkpoint angekommen ist und vielleicht durch eine Stadt fahren müsste, dass du dann aber dieses autonome Fahren eigentlich wieder in die Tonne treten kannst. Und er ist halt selber ganz nah dabei, das alles zu entwickeln und hat auch ganz viel Tests gemacht und hat halt gesagt, das wird noch viel länger dauern, als wir denken, dass es so intelligent ist, dass es eine Stadt gemeistert kriegt. Siehst du das auch so?
Bedingt. Ich glaube, dass das Problem mit diesem autonomen Fahren, auch wenn wir so ein bisschen von dem Thema weggehen, aber ich finde es spannend, das zu diskutieren. Das Problem mit dem autonomen Fahren ist diese Zwischenzeit, dass wir quasi eine hybride Zeit haben, dass wir quasi Leute haben, die Auto fahren, oder Menschen haben, die Auto fahren, und dass wir Computer haben, die Auto fahren. Mhm. Und ein Computer ist daraus einfach schon aus der Natur der Sache aufgebildet auf Regeln. Das heißt, wenn alle seine Regeln befolgen, hat der Computer dann relativ es einfacher, sich dadurch zu manövrieren. Von daher denke ich mal, wenn in der Stadt alles autonomes Fahren wäre, nach hoffentlich irgendeinem Standard, dann wäre das gar nicht so das Problem, weil der Computer und alle anderen sich dann wieder darauf verlassen könnte, dass sich jeder an diese Regel halten wird. Was in dem Faktor Mensch ja nicht der Fall ist.
Nee,
Mensch handelt da. Und das ist etwas, was der Computer einfach nicht einschätzen kann. Er kann diesen Faktor Mensch nicht einschätzen. Überholt er nicht, schneidet er vor mir rein, bremst er nicht. Das kann er versuchen zu berücksichtigen, aber da ist eben genau der Punkt, dass er so wahrscheinlich so innovativ, performant auch gar nicht sein wird, um so schnell darauf zu reagieren. Von daher glaube ich, wenn es irgendwann mal so diesen Break-Even kommt und es einfach nur noch solche Autos gibt und das Hybride relativ schnell dann irgendwie ausstirbt, dann glaube ich, könnte das durchaus schneller gehen als die vorausgeschlagenen 20 Jahre. Und vielleicht gibt es dann irgendwo in Städte wie, keine Ahnung, Dubai, wo es dann vielleicht sowas wie Pflicht wird, weil es tatsächlich dann auch sicherer ist, dass nur autonome Fahrzeuge in der Stadt fahren dürfen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es dann verpflichtend ist. Ne? Du darfst nicht mehr als Mensch eingreifen, damit das System funktionieren kann. Ne? Genau. Aber nochmal ganz kurz zurück mit diesem Infotainment-System oder die Software, die da läuft oder auch diese Schlüssel- und Zugangsdinger, ist ja auch beep, beep. Also das ist ja auch alles quasi elektronisch. Und da kann man ja auch dann so Funksignale abfangen oder nicht. Und dann einfach zum Beispiel dein Auto aufmachen.
Also wie gesagt, das sind ja fahrende Computer mittlerweile. Und die wenigsten wissen das, weil sie tatsächlich einfach nur es nutzen als Fahrzeug. Und du hast es ja gesagt, die ganzen Automobilhersteller sind ja mehr Softwarehersteller geworden, weil im Grunde genommen das ja quasi alles auf Software steuert. Und so ein Auto, ein halbwegs modernes Auto, und wie gesagt, wir sprechen jetzt noch nicht von der Tesla-Kategorie, also tatsächlich auch so ein durchschnittliches, modernes Auto generiert, um einfach nur so ein bisschen eine Verhältnismäßigkeit reinzubringen, bis zu 25 Gigabyte an Daten pro Stunde. Und die wenigsten wissen, also in den meisten modernen Fahrzeugen von irgendwie deutscher Automobilhersteller und andere sind irgendwie zwischen 10 und 20 bis zu 40 SIM-Karten verbaut. Also jeder Sensor hat im Grunde genommen Telemetrie, die er an irgendeine Stelle halt dann hinliefert, sei es zur Diagnostik von Sicherheitssystemen, sei es zur Performance, sei es zum Fahrverhalten. Das alles wird gesammelt und an den Hersteller halt dann auch irgendwie geschickt. Und das ist tatsächlich auch schon länger so. Das, was jetzt so mit diesem Infotainment oder Näheres kommt, ist es tatsächlich, dass es ja auch eine gewisse Interaktion ja geben kann. Wir wissen ja, irgendwie die meisten Hersteller haben dann eben mittlerweile schon ihre Apps. Du kannst dich an deine App da registrieren und du kannst dein Auto fremd aufmachen. Du kannst deine Klimaanlage irgendwie timen, dass jetzt so eine gewisse Zeit losgeht. Du kannst sogar deinen Motor starten oder du kannst sogar dein Auto lokalisieren, wenn du es mal irgendwo, keine Ahnung, in einem Park vergessen hast, wo du genau geparkt hast, dann kannst du dein Auto auch.
GPS,
ist,
ne?
Da, genau, und das ist die Telemetrie, auf die du zugreifen kannst, und das ist ja quasi nur ein Bruchteil davon, was im Grunde genommen das Auto auch liefern kann. Bis hin zu irgendwelchen Concierge-Services, die manche Automobilhersteller so als Premium-Service bieten, dass du einfach bei so einer Zentrale anrufst und sagst, hey, ich brauche eine Route zu der nächsten Tankstelle, weil ich habe jetzt nur noch 5 Kilometer Reichweite und ich befinde mich irgendwo, ich weiß nicht, wo ich bin. Und dann können die einfach gewisse Routen optimieren, sie wissen, wo dein Auto steht, die haben die Informationen über Tankstellen und können dich dann hinlotsen zu der nächsten Tankstelle oder zum Krankenhaus oder zum Restaurant, das irgendwie noch spätabends noch Fisch serviert, wenn man tatsächlich gerade Lust drauf hat. Das ist ja alles, was quasi ja schon seit längerem halt möglich ist.
Ja.
Und ich habe gerade heute bei LinkedIn so ein Posting gemacht, was Witziges, ein paar Geeks aus dem Doktoranden tatsächlich aus der Darmstädter Universität, die haben im Rahmen von so einer Sicherheitsforschung einfach mal, dass so ein halbwegs modernes Auto, ein E-Auto tatsächlich eines deutschen Automobilherstellers, zu einem Game-Controller umgebaut. Das heißt, dass sie gewisse Spiele oder ähnliches tatsächlich mit dem quasi Lenkrad und Gaspedal und keine Ahnung, Gangschaltung tatsächlich für ein Spiel nutzen können. Und dafür haben sie auch ein technologisches Investment war tatsächlich relativ niedrig, um sowas zu bauen, weil sie sich da quasi einfach mit eingeklinkt haben und als quasi Autobestandteil einfach fungiert haben. Aber tatsächlich das, auch wenn es irgendwie lustig klingt, wirklich auch mit dem Gedanken nochmal zu sensibilisieren, das ist jetzt irgendwie ein netter Spaß, aber im Grunde genommen könnte das ja auch irgendwie anders genutzt werden. Und ich hatte die Möglichkeit, vor ein paar Jahren für einen deutschen Automobilhersteller mal zu arbeiten und habe so ein paar Prototypen-Showcases irgendwie gesehen, wenn es um Richtung irgendwo Infotainment geht, bis hin zu Gesichtserkennung von irgendwelchen Passanten, die draußen sind, die irgendwelche Anhalter, damit du quasi irgendwie Reputationsdaten von irgendjemandem erkennst, ob du ihn sicher irgendwie mitnehmen kannst. Bis dahin, was tatsächlich, ich glaube, mittlerweile auch langsam Einzug findet, dass du tatsächlich mehr Leistung aus deinem Auto per Bestellung halt kriegst. Du kannst dann in dein Infosystem wählen und sagen, okay, ich keine Ahnung, ich bin jetzt auf der Autobahn, ich hätte jetzt einfach gern mal 50 PS mehr für eine Stunde. So ein bisschen eine Art Subscription-Modell. Das kannst du dann buchen. Du hast eine Kreditkarte hinterlegt und der Automobilhersteller sendet dann quasi einfach Performance-Daten an das Auto zurück, was jetzt irgendwie Gangschaltung eingeht oder Einspritzpumpe oder in dem Fall bei E-Autos einfach nur noch mehr Power. Einfach für eine kurze Zeit. Und der Motor ist ja für ein bisschen Überlast ja immer gut ausgelegt. Und das kannst du dir quasi einfach mal für eine Stunde buchen und kannst sagen, okay, jetzt kann ich auf der Autobahn, solange ich in Deutschland bin, noch irgendwie groß rumheizen. Aber wie gesagt, das...
Aber das ist wieder was, das finde ich so, da komme ich, da bin ich wirklich, vielleicht ist das auch jetzt inzwischen so ein Berufsding, aber also da werde ich jetzt schon auch wieder sofort skeptisch, wenn ich so mittendrin, während ich was mache, irgendjemand in der Lage ist, das alles zu modifizieren, was ich da fahre, ne? Und das kommt in die Hände eines schlechten Menschen. Also das, da muss man doch jetzt mal wirklich sagen, das ist doch analog. Also da habe ich ja wieder ein Risiko geschaffen, was ich, wenn ich es mal bei meinem klassischen älteren Auto gelassen hätte, wobei musst du wieder abwägen wahrscheinlich. Dann musst du wieder sagen, okay, warte mal, ja, damals hattest du aber auch nicht die ganze Hilfe, was dir vielleicht lauter andere Unfälle vermieden hat. Und wenn wir das gegenüberstellen, ist es immer noch die bessere Variante, wenn wir uns da absichern. Aber da denke ich, müssten wir mal schauen, ne?
Also es ist nicht trivial. Es ist nicht so, dass jeder irgendwie, der YouTube gucken kann, jetzt gleich irgendwie Autos hacken kann. Die meisten Automobilhersteller haben natürlich dafür schon Sicherheitsmaßnahmen und Standards und Prozeduren und sowas halt irgendwie abzusichern. Aber wie gesagt, es gab ja auch Beispiele. Ich glaube, in so einem YouTube-Video ist es, glaube ich, noch zu finden. Vielleicht finde ich es noch, können wir es verlinken. Ich glaube, es war ein Fahrzeug von Jeep, wo die tatsächlich so ein paar Reporter wirklich das Exemplar gemacht haben, einen sogenannten Red Teamer. Und wir können ja quasi die letzte Folge auch ein bisschen verlinken, wer Red Teamer sind, aber das ist tatsächlich jemand, der bestellt wurde, um ein bestimmtes Auto zu hacken. Die Reporter, glaube ich, waren auf irgendeiner amerikanischen Autobahn unterwegs und klar, immer in der Kommunikation mit dem Angreifer und hat gesagt, okay, ich schalte jetzt das Bremssystem ab.
Spannend, ja.
Und hat tatsächlich während der Fahrt den Bremskraftverstärker irgendwie abgeschaltet oder manipuliert, zumindest so, dass keine Bremskraft mehr irgendwie möglich war. Und ich glaube, das ist so einfach um so ein Exemplar, wenn man sich vorstellt, man ist selber auf der Autobahn und kommt so an einem Stauende und Bremse geht nicht, dann kann man viel, braucht glaube ich nicht viel Fantasie, um auszudenken, was das tatsächlich so für Folgen bringen kann. Mal ganz davon abgesehen, dass es wahrscheinlich später auch schwer nachweisbar noch irgendwie sein könnte. Außer man wertet diese ganze immense Telemetrie dann irgendwie aus und sagt, okay, diese Manipulation kam von außen. Aber im Grunde genommen würde man wahrscheinlich sagen, vom Lenkrad eingeschlafen und hat das Stauende nicht gesehen oder die Kurve nicht gesehen oder was auch immer. Also von daher, alles, was man so nutzen kann, und das wissen wir ja, alles, was im Vorteil für den Menschen bringen kann, gibt es auch Menschen, die daraus irgendwie das als Schwachstelle nutzen können, um irgendwas auszugehen. Wie gesagt, Gott sei Dank nicht einfach. Oft ist es so, dass man zumindest irgendwie auch physikalischen Zugang zum Auto irgendwie gebraucht hat. Aber physikalischen Zugang zum Auto bekommen von der Zielperson ist jetzt auch nicht bedingt immer schwierig.
Ich habe mal ein Kumpel hat mal erzählt, dass der so eine Schlüsseltasche hat, die wie hieß denn das noch? Also die diese Signale blockiert. Also dass du halt diese
RFID-Blocker für die Schlüssel.
Ja, das war das, glaube ich. Genau, damit du, also so eine Schlüsseltasche extra, der es blockt, damit niemand anders dein Signal da aufnehmen kann.
Ja, das geht so ein bisschen tatsächlich wie Leute, die Aluhut tragen, um damit andere die Gedanken nicht lesen. Ja, aber es ist tatsächlich nicht so weit hergeholt. Es gibt ja tatsächlich Autos, wir sind ja mittlerweile, die ja unter diesem Stichwort Keyless ja läuft. Man hat zwar einen physikalischen Schlüssel, aber ich muss den weder irgendwo einstecken. Es reicht, wenn ich in der Nähe von der Tür bin und dann geht die Tür auf. Und es reicht, wenn der Schlüssel irgendwie im Auto ist, damit das Auto startet. Und natürlich gibt es da auch Leute und es gibt ja auch genügend Beispiele, die sich irgendwelche Signalverstärker gebaut haben. Das heißt, einer geht irgendwie an die Haustür in der Hoffnung, dass dort in der Nähe irgendwo der Schlüssel ist und die können quasi das Schlüsselsignal vom Schlüssel in der Nähe vom Auto verstärken, sodass das Auto denkt, derjenige steht vor der Autotür und kann dann einfach das Auto einsteigen schon mal. Damit habe ich ja schon mal eben diesen physikalischen Zugang und wenn ich das irgendwie noch weiter treibe, startet vielleicht das Auto und ich kann das sogar noch.
Okay.
Also von daher ist es ist nicht so unwahrscheinlich, wenn, das ist jemand, der trotzdem quasi einen gewissen Aufwand ja pflegen muss oder ein gewisses Ziel haben muss, das genau für dich zu machen, weil es ja sehr, sehr zielgerichtet ist. Aber es ist eigentlich gang und gäbe, die modernen Autos zu klauen, ist genau auf diesen Weg, dieses Keyless-System so zu simulieren, zu emulieren, dass das Auto denkt, dass der Inhaber mit dem Schlüssel Besitz und Wissen halt schon da ist und einfach dann vertrauen darf oder einfach die Tür öffnet.
Okay, aber dann ist diese Taschen können das natürlich verhindern. Eine Tasche gut, oder? Also ich meine, da kann ich ja nichts falsch machen. Damit senke ich ja auch ein Risiko, oder nicht? Diese signalblockierende Schlüsseltasche.
Genau. Es gibt ja auch viele Geldbeutel mittlerweile, weil das, wie gesagt, was für den Schlüssel funktioniert ja mit irgendwelchen Kreditkarten, EC-Karten, Handy ist ja genauso. Quasi ja dieses Bezahlen mit dem Handy funktioniert ja auch auf ähnlichem Prinzip. Es reicht ja, wenn so ein Kartenlesegerät dann in der Nähe vom Handy irgendwie ist und dann kann ich da irgendwelche Beträge halt dann irgendwie abbuchen. Oft ja irgendwie, je nachdem wie das Handy irgendwie eingestellt ist, auch ohne irgendwelche weiteren Sicherheitsmaßnahmen, quasi reicht einfach nur die Nähe. Und solche Geldbeutel und solche Taschen können tatsächlich da helfen, einfach um diese Art von potenziellen, wenn man sagt, Angriffsvektor zumindest halt dann zu erschweren, weil dann muss dir wirklich jemand das Handy klauen, physikalisch klauen oder den Autoschlüssel physikalisch dir entwenden, um sowas zu machen. Was ja nochmal eine größere Schwelle halt dann ist.
Und ich habe nochmal eine Frage. Und zwar also neben dem Schlüssel, es ist ja auch an diesen E-Autos so, das ist ja so ein bisschen wie beim Handy, da kennen wir das ja auch, ne? Dass du diese Onboard-Diagnose, also dass du halt dieses so, ich fahre und ich erkläre mich bereit, dass der Hersteller des Fahrzeuges sozusagen Diagnose machen darf, also ne, von Fehlern und so weiter. Also damit öffne ich ja quasi ein Tor zum Hersteller, zu meinem System sozusagen. Und ich habe mal gehört, dass es da auch sinnvoll sein sollte, das eher zu unterbinden tendenziell, also dass das auch ein potenzielles Risiko ist sozusagen, diese Daten nicht standardisiert aufzumachen, weil sonst auch wieder jemand Unbefugtes da reinkommen könnte. Siehst du das auch so oder ist das übertrieben?
Ganz speziell, glaube ich, im europäischen Raum mit dieser informationellen Selbstbestimmung, auch wie gesagt, wir haben gerade diese Apps erwähnt, auch wenn ich so einen Kaufvertrag mit dem Auto abschließe, wenn es um diese Telemetrie geht, muss ich sowas unterschreiben, dass ich einwillige. Es betrifft nicht alle Telemetrie, aber es bestimmt zumindest, keine Ahnung, sowas wie Positionierung, von dem Fahrzeug oder gewisse, keine Ahnung, Wartungsintervalle irgendwie aufgezeigt zu bekommen. Und oft wird das aber so verpackt, dass man den Leuten ja eher quasi diesen Vorteil aufzeigt. Da kommt, du musst jetzt nicht mehr dran denken, wann der nächste Inspektionstermin ist, du wirst von uns eine Notwendigkeit kriegen. Oder wenn wir feststellen, dass das Motoröl langsam ausgelaugt ist, dann schicken wir dir einen Vorschlag für einen Termin in deiner nächsten Werkstatt. Oder wenn du dein Auto irgendwo mal verlegen kannst, wäre es doch ganz gut, damit du es relativ schnell wiederfindest. Und es ist ja oft so, dass gerade bei den Automobil- oder bei den Kfz-Versicherungen, wenn du einwilligst, diese Telemetrie sogar mit denen zu teilen, du dann auch irgendwie günstigere Prämien für deine Autoversicherung halt dann kriegst. weil sie dann so ein bisschen Fahrverhalten und Ähnliches dann auch schon noch haben und dann wissen, okay, du bist jetzt kein Risikofahrer oder Ähnliches. Aber wie gesagt, geht in beide Richtungen. Von daher, wenn ich diese Goodies haben will, dann willige ich ein, aber dann willige ich auch ein, dass diese Daten halt geteilt werden. Wenn ich sage, okay, ich kann darauf verzichten oder ich möchte darauf verzichten, dann kann ich zumindest zu einem gewissen Maß halt einschränken, aber mit Sicherheit nicht alle. Es gibt immer so Daten, die ich mit dem Hersteller halt einfach tauschen muss, sei es jetzt im Falle von irgendwie Gewährleistung oder Ähnliches. Aber zumindest keine, um keine Ahnung, diese Remote aufsperren oder Motor starten oder eben Position bestimmen. Aber es gibt Länder, gerade im asiatischen Raum oder sowas, wo ich diese Option als Autoinhaber nicht habe. Das ist einfach Pflicht, dass ich Telemetrie und Position von meinem Fahrzeug mit, keine Ahnung, mit der Regierung oder Ähnliches oder mit irgendwelchen Behörden, Institutionen einfach teilen muss. Da ist es halt ein bisschen anders.
Also ich merke immer wieder, je öfter wir sprechen und wir sowieso ja auch in der Community sprechen, also dieses George Orwell, also es ist irgendwie, also diese ganzen Daten, die von uns überall an jeder Stelle gesammelt werden und beim Autofahren, auf dem Handy, Herrgott, also ehrlicherweise, wenn du da mit wirklich alles trackst, also da ist ja noch krasser fast, ne? Also da weißt du ja auch schon genau, wo jemand ist, was er macht, dass wenn diese Daten, je nachdem an wen alles so weitergegeben werden, also das ist schon unfassbar gläsern, ne? Also ich finde, diese Bewusstheit darüber ist so wichtig, dass ich zumindest vielleicht mal ein paar Dinge doch auch einschränke und auf ein bisschen Komfort verzichte. Also das ist jetzt so mein persönliches Gefühl. Das muss jeder ja für sich selber entscheiden, ne, wie er dazu steht. Aber weißt du, im Auto alle Daten gesammelt, am Handy alle Daten gesammelt, so, dann Gesundheitsdaten, ja, elektronische Patientenakte, das kommt jetzt auch. Also da geht es dann wieder munter weiter. So, das vielleicht noch verknüpft zum Einkaufsverhalten in meinem RFID irgendwie Supermarkt, wo dann auch nochmal mein Handy weiß, ich war da, das war in meinem Korb, ein Mensch, Person hat sich ungesund ernährt, so oder was auch immer, ne? Also es ist so, also ich gebe zu, dass diese Anzahl, diese Fülle von Daten, also ich merke, dass ich immer mehr darauf achte, möglichst auch was abzustellen und nicht alles nur aus Bequemlichkeit immer, um diesen Vorteil zu haben, zu akzeptieren, weil ich schon das Gefühl habe, unfassbar viel inzwischen von mir preiszugeben, ne? Überall.
Ja, und das ist halt, man muss sich einfach vor Augen führen, Daten ist das neue Geld. Ja. Also es ist nicht alles nur monetär in Euros oder Dollars. Deine Daten und die Daten der Masse ist das, was sich für Unternehmen unheimlich monetarisieren lässt in so vielen verschiedenen Bereichen. Und wie du sagst, es gibt ja eigentlich nichts Digitales, was nicht irgendwie in beide Richtungen halt dann geht. Das ist etwas, richtig, was man sich halt einfach bewusst sein muss. Oft ist es einfach so, es gab ja auch diese WhatsApp-Diskussion, wo WhatsApp akquiriert wurde und ich werde das nicht nutzen und alle Bilder, die ich da teile, ich verliere die Rechte auf meine Bilder. Die Meta Group könnte im Grunde genommen, keine Ahnung, mein Gesicht, was irgendwie verschickt wurde in einem Bild, nutzen, um irgendwie, keine Ahnung, Kondomwerbung zu betreiben und ich kann nichts dafür tun. Weil ich die Rechte an meinen eigenen Bildern im Grunde genommen abgetreten habe. Aber es ist halt so, das war irgendwie eine Woche heiß diskutiert. Und jeder hat sich irgendwelche anderen Messenger runtergeladen und hat sich gedacht, blöd, da bin ich ja ganz allein. Die ganzen sicheren Messenger.
Die ganzen sicheren
Messenger will keiner nutzen. Also gehe ich wieder zurück zu WhatsApp und teile meinen Status. Ich bin gerade hier und tue gerade Pizza essen. Ganz lecker, komm doch her. Das ist wieder ganz normal geworden. Weil es einfach bequem ist, weil es easy ist, weil ich damit die Masse erreiche. Und ich glaube, das ist so die Masche, wo halt relativ viel halt einfach damit funktioniert. Du musst es nur irgendwie interessant incentivieren für denjenigen und das irgendwie als Vorteil zu verkaufen und dann nutzen. Ja?
Ja, nee, also ich glaube, das WhatsApp-Beispiel finde ich grandios, weil ich habe immer noch etliche Kontakte, wo steht, nur noch in Telegram und ich schreibe den dann in WhatsApp und bekomme natürlich trotzdem eine Antwort. Das heißt, die Ambition war da, zu wechseln, Signal war ja auch gern genommen, also war nicht nur Telegram, Signal und diese, aber du hast recht, aber ich finde, wenn du entscheidest, was du da teilst, also und das ist halt wieder diese eigene Risikobewertung, ne? Also dieses, okay, schicke ich jetzt meine Kontonummer im WhatsApp-Chat, der vielleicht nicht verschlüsselt eingestellt ist, sondern normal? Oder schicke ich irgendwie ein Nacktfoto oder vielleicht wirklich nur ein Foto von einer Pizza? Ist ja ein Unterschied, ne? Also was teile ich da drin? So ein bisschen wie, wenn wir früher gelernt haben, das besprechen wir nicht am Telefon, sage ich mir so, okay, das besprechen wir halt nicht in WhatsApp, ja? Also da gehört das jetzt nicht hin, ne?
Ja, aber falls du dich erinnern kannst, an eine unserer ersten Folge, wo wir über Metadaten von Bildern gesprochen haben, so ein Bild sagt ja auch ein bisschen mehr aus. So eine Pizza kann dann im Grunde genommen auch das Bild von der Pizza genutzt werden und sagen, okay, von was für einem Handy wurde es gemacht und wo wurde es dann tatsächlich gemacht.
Ja, hast recht.
Und dann weiß man im Grunde genommen, ah, der hat die Pizza gerade hier in, keine Ahnung, in München am Marienplatz gegessen. Nicht, dass ich wüsste, dass es gerade eine Pizza gibt, aber.
Aber noch einmal zum Abschluss, nochmal zurück zum Auto. Die Frage, die ich mir stelle, ist, okay, also, wieder Szenario, ich will mein Auto kaufen. So, E-Auto. Mit all den ganzen Funktionen. Wie ist deine Meinung? Sagst du, das ist super, die Vorteile überwiegen oder sei vorsichtig, weil ich habe den Eindruck, viel können wir ja nicht machen. Also wir können uns ja selber nicht, wir werden jetzt nicht alle die Hyperexperten, wie wir uns da schützen können. Ja, also ich meine, das mit dieser Schlüsseltasche, das macht für mich Sinn, dass ich vielleicht nicht erlaube, alle Daten immer rüber zu senden, um da nicht einen Eingriffstor zu haben. Mit dieser Onboard-Diagnose verstehe ich auch. Ansonsten gebe ich zu, also wüsste ich jetzt im Moment gar nicht, also ich kann gar nicht viel machen, oder? Das ist dann einfach so, oder hast du noch irgendwie ein paar, ein, zwei gute Tipps, wo du sagst, so mach das, aber bedenke das?
Wir haben es ja, glaube ich, schon besprochen, es ist einfach diese, das, man muss jeder für sich selber abwägen, wie viel ist mir meine Bequemlichkeit wert. Man muss, es ist einfach wichtig zu wissen, dass man gewisse Möglichkeiten hat, es einzuschränken. Nicht abzustellen, man kann es einschränken und man muss halt abwägen, ob ich mit dieser Einschränkung leben kann. Grundsätzlich nach vorne hin, glaube ich, es wird alternativlos sein. Vielleicht werden es nicht E-Autos, egal ob es dann irgendwie ein E-Auto ist oder ob es irgendwie Wasserstoffautos sind oder was auch immer in Zukunft da kommen soll. Es bleibt, dass es automatisiert sein soll. Es bleibt, dass irgendwie ein Computer da irgendwas steuern wird und dass das wird damit irgendwie einhergehen, egal welche Antriebsart es ist. Aber ich glaube, damit können wir auch gut abschließen, in Digital we trust. Es wird nicht anders laufen müssen. Also wir werden auch den Herstellern und den ganzen Lieferern und Unterstützern dieser ganzen Sachen ein gewisses Vertrauen entgegenbringen müssen. Wir können dann irgendwie hoffen, dass es Regularien gibt, an die sie sich halten, dass mit dieser informationellen Selbstbestimmung es nach wie vor irgendwie aufrechtgehalten wird und dass wir vertrauen können, dass sie damit irgendwie gut und sinnvoll halt irgendwie umgehen. Aber letztendlich wird man immer ein Nutzer sein und das ist das, was man als Nutzer, als Restrisiko immer tragen wird. Dann kaufe ich halt kein E-Auto, dann fahre ich halt Fahrrad. Wahrscheinlich ist es ein E-Bike und dann habe ich das gleiche Problem dann wieder. Oder ich muss schauen, ob ich noch irgendwo ein Wählscheibentelefon finde, aber letztendlich glaube ich, ein Stück weit wird es alternativlos sein.
Das war ein schönes Schlusswort, lieber Nermin. Wie viel Bequemlichkeit bin ich bereit abzugeben? Und ja, es war mir wieder eine Freude. Vielen Dank. Ich wünsche einen wunderbaren Tag euch auch, liebe Hörer. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis bald.
Tschüss.